Es ist Mittwochabend und wir haben wieder unser wöchentliches Bibelstudium und heute müssen wir uns anschnallen und ich bitte dich um deinen vollen Fokus. Heute haben wir insgesamt 25 Verse und diese 25 Verse lesen wir am Stück, weil es ein Abschnitt ist, der zusammengehört, weil es eine Einheit ist, die wir nicht aufbrechen oder unterbrechen wollen. Das sind 25 Verse und die sprechen über diese sehr berühmten, sehr bekannten Zornschalen. Ja? Schalen des Gerichts Gottes, Schalen des Unheils. Es sind die sieben Zornschalen und wenn du schon länger mit uns in diesem Bibelstudium bist, wir sind heute bei Episode 27, alle 26 vorhergehenden Botschaften sind kostenlos auf YouTube, gratis, solange es Strom und Internet gibt und auf Spotify, Soundcloud und überall, wo du uns finden kannst, sind diese Botschaften, diese Bibellehreinheiten, Vers für Vers durch das Buch der Offenbarung, gratis zum Nachschauen. Das möchte ich dich auch ermutigen zu tun. Aber die Zahl 7, weißt du schon, hat eine wichtige Bedeutung. Wir hatten ja vorher schon die 7 Siegel, dann hatten wir die 7 Posaunen oder Trompeten und jetzt sind wir bei den 7 Zornschalen angekommen. Und wenn du aufmerksam gewesen bist, weißt du, dass die Zahl 7 sehr wichtig ist. Ich werde darüber später nochmal reden. Und 3 mal 7 hat auch eine Signifikanz, weil 3 ist ja auch besonders wichtig. Also wir haben nicht nur 7, wir haben 3 mal 7, die Siegel, die Posaunen und die Schalen. Aber bevor ich mich da gleich einmal hinein vertiefe, lass uns einmal den Text im Stück oder am Stück im Ganzen lesen, dann kurz beten und dann werden wir diese Dinge auseinander glauben. Seid ihr bereit? Gut. Heute sehr, sehr wichtig. Heute wirklich ein bisschen eine Monsteraufgabe heute. Ich hoffe, ihr seid bis Mitternacht da, oder? Nein, Spaß beiseite. So lange wird es nicht, aber es wird eine gute Stunde, würde ich sagen, voller Power. Und ich möchte auch sagen, ja, es ist ein... Klingt manchmal ein bisschen düster, aber voller Hoffnung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Überall, wo es finster ist, da kommt Gottes Licht. Und auch wo Gericht stattfindet, hat Gott immer seine Gnade anzubieten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Offenbarung 15, ich lese ab Vers 5. Dann sah ich, wie der Tempel, also das Offenbarungszelt im Himmel, sich öffnete. Und die 7 Engel mit den 7 schrecklichen Plagen kamen heraus. Jeder war in ein strahlend weißes Leinengewand gehüllt und hatte ein breites goldenes Band um die Brust. Eines der 4 mächtigen Wesen reichte den Engeln 7 goldene Schalen, 7 goldene Schalen, die mit dem Zorn Gottes gefüllt waren, dem Zorn dessen, der in alle Ewigkeit lebt. Da füllte sich der ganze Tempel mit dem Rauch der Herrlichkeit und Macht Gottes und niemand konnte ihn betreten, bis die 7 schrecklichen Plagen der 7 Engel ihr Ziel erreicht hatten. Es geht also um ein Ziel. Ja, ganz, ganz wichtig. Es geht um Schalen, die sind übrigens Gold, obwohl sie Zornschalen sind. Auch irgendwie paradox, aber es ist wichtig. Es sind goldene Schalen, die Zornschalen genannt werden. Und es ist eine gewaltige Sache, aber auch eine Sache, die uns Hoffnung machen sollte. Und es gibt ein Ziel, wie gesagt. Offenbarung 16, Vers 1. Dann hörte ich aus dem Inneren des Tempels eine laute Stimme, die den 7 Engeln zurief. Geht jetzt und gießt die 7 Schalen mit dem Glutfluss von Gottes Zorn über die Erde. Der erste Engel trat vor und goss seine Schale über dem Festland aus. Da brach an allen Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres trugen und sein Standbild anbeteten, ein schlimmes, bösartiges Geschwür aus. Der zweite Engel trat vor und goss seine Schale über das Meer. Da wurde das Wasser im Meer mehr zu Blut, das wie das geronnene Blut einer Leiche aussah und alle Lebewesen dort gingen zugrunde. Der dritte Engel goss seine Schale über die Flüsse und Quellen aus. Da wurde alles Wasser zu Blut. Und ich hoffe, du siehst hier bereits die Parallelen zum Exodus aus Ägypten. Ja? Altes Testament, ja? Sind wir wach? Altes Testament, Ägypten, Wasser, Blut. Ja? Ganz wichtig, überall siehst du die Parallelen zu dem ersten Exodus durch Mose. Und hörte den Engel, dem die Gewässer unterstellt waren, sagen: Gerecht bist du, heiliger Gott, der da ist und schon immer war. Dein Gericht ist gerecht, denn Blut hast du denen zu trinken gegeben, die das Blut deiner Heiligen und Propheten vergossen haben. Sie haben es nicht anders verdient. Dann hörte ich eine Stimme vom Altar her sagen: Ja, Herr, du allmächtiger Gott, wahr und gerecht sind die Urteile deines Gerichts. Der vierte Engel goss seine Schale über der Sonne aus, um die Menschen mit ihrer Glut zu verbrennen. Die Hitze war so schlimm, dass es ihnen die Haut am Körper versenkte. Da lästerten sie Gott, der für diese Plagen verantwortlich war, und verfluchten seinen Namen. Doch ihre Einstellung änderten sie nicht und verweigerten Gott die Ehre, die ihm gebührt. Der fünfte Engel goss seine Schale über den Thron des Tieres aus. Da wurde sein ganzes Reich in Finsternis gestürzt und die Menschen zerbissen sich die Zunge vor Qual. Sie verfluchten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und ihrer Geschwüre, doch ihre Taten bereuten sie nicht. Der sechste Engel goss seine Schale über den großen Strom aus, den Euphrat. Da trocknete dieser völlig aus, sodass ein Weg für die Könige gebahnt wurde, die vom Osten her kommen würden. Dann sah ich aus dem Rachen des Drachen, aus dem Maul des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei böse Geister hervorkommen, die wie Frösche aussahen. Es waren Dämonen, die aufsehenerregende Wunder taten. Sie brachten alle Könige der Erde dazu, ihre Truppen zu dem Krieg aufmarschieren zu lassen, der an jenem großen Tag des allmächtigen Gottes beginnt. Passt auf! Ich komme so unerwartet wie ein Dieb. Wie glücklich wird dann der sein, der wach geblieben ist und seine Kleidung bei sich hat. Dann wird er nicht nackt dastehen und sich schämen müssen, wenn ich komme. Jene Geistesmacht führte die Könige an einen Ort, der auf Hebräisch Harmageddon, Berg von Megiddo heißt. Der siebte Engel goss seine Schale in die Luft aus. Da verkündete eine mächtige Stimme, die vom Thron aus dem Himmel herkam: Jetzt ist alles geschehen. Blitze zuckten über dem Himmel auf, der Donner krachte und dröhnte und ein schreckliches Beben erschütterte die Erde. Seit Menschen auf der Erde leben, hat es noch nie ein schweres Erdbeben gegeben. Die große Stadt zerfiel in drei Teile und die Städte aller Völker wurden zerstört. Jetzt wurde mit dem großen Babylon abgerechnet. Gott ließ es den Becher trinken, der mit dem Wein seines unerbittlichen Zorns gefüllt war. Alle Inseln versanken im Meer und auch die Berge verschwanden spurlos. Ein furchtbarer Hagel ging über die Erde nieder. Zentnerschwer fielen die Eisbrocken vom Himmel auf die Menschen und die Menschen verfluchten Gott wegen des Hagels, der eine außerordentlich schreckliche Plage für sie war. Ja? Wie gesagt, ein großer, gewichtiger, erschreckender Text. Aber wir sehen jetzt, dass mit diesen sieben Zornschalen das Gericht Gottes zu Ende geht. Im Kapitel 17 und 18 haben wir dann noch den endgültigen Untergang Babylons. Und im Kapitel 19 haben wir dann die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Aber lass uns kurz beten, okay? Vater im Himmel, gütiger, gnädiger Gott, wir danken dir für diesen Abend und wir danken dir, dass wir dein Wort studieren dürfen. Und wir lieben dein Wort und wir lieben dein ganzes Wort. Wir lieben auch die Teile, die für uns vielleicht schwer zu fassen sind. Aber du hast ein Ziel, du hast einen Plan und diesem Ziel und Plan vertrauen wir. Wir lieben dein Wort und wir bitten dich, dass du uns jetzt anleitest in diesem heutigen Bibelstudium in Jesu Namen. Amen. So, ein paar Gedanken, bevor wir heute zu dem ganzen Text kommen, zu diesen sieben Zornschalen kommen. Bevor wir dieses Studium über die Offenbarung begonnen haben, habe ich lange gezögert. Ich habe wirklich gezögert und dafür gibt es mehrere Gründe. Ich meine, die Offenbarung ist nicht das easiest Buch, was du dir aussuchst, ein Bibelstudium darüber zu machen. Zum einen habe ich gewusst, dass es harte Arbeit sein wird. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für meine Zuhörer. Es ist kein leichtes Buch, ist ein einzigartiges Buch. Es braucht viel Vorbereitung, es zu studieren und auch zu unterrichten und vor allem auch es richtig zu verstehen und eine richtige Applikation oder Anwendung des Ganzen zu finden. Und eines ist ganz wichtig, es gibt viele, das haben wir schon mehrmals betont, aber heute müssen wir ein paar Dinge nochmal betonen, weil mit den 7 Zornschalen viele Dinge, die bereits angekündigt wurden in den Kapitel vorher, jetzt alle zusammenkommen. Versteht ihr das? Jetzt kommt vieles zusammen, was wir in den 7 Siegeln bereits gesehen haben, in den 7 Trompeten bereits gesehen haben und vieles kommt jetzt zum absoluten Höhepunkt in diesen Zornschalen, wieder 7. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch die alttestamentlichen Inferenzen verstehen. Was meine ich mit Inferenzen? Ableitungen oder Hinweise. Das Buch der Offenbarung hat keine oder fast keine, ich glaube gar keine, gar kein alttestamentliches Zitat. Es steht zum Beispiel nicht, im Exodus so und so steht. Aber wenn du den heutigen Text gelesen hast, siehst du, ohne dass es zitiert wird, siehst du immer und überall bereits die Plagen von Ägypten, oder? Du siehst Pharao im Antichrist vielleicht, du siehst die Plagen, du siehst das Blut, das Wasser, du siehst diese Dinge, die passieren, die man im ersten Exodus ja auch sieht. Das ist nur ein Beispiel von angeblich, manche haben bis zu 500 alttestamentliche Inferenzen gezählt in weniger als 500 Versen. Das ganze Buch der Offenbarung hat knapp über 400 Verse. Ich habe es einmal gewusst, ich habe es einmal gezählt. Ja, jetzt habe ich es nicht gerade auswendig, aber es sind über 400. Aber es gibt über 400, knapp 500 Hinweise auf alttestamentliche Vergleiche oder Kontext, wie eben heute schon verglichen. Das heißt, ganz, ganz wichtig, und das habe ich oft betont und ich muss es heute noch einmal betonen, man braucht das Alte Testament für ein sorgfältiges, gewissenhaftes, authentisches, ehrliches, aufrichtiges Studium der Offenbarung. Man braucht einen guten Hintergrund im Alten Testament. Ja? Weil sonst passiert das, was vielen passiert und was du auch auf vielen YouTube-Videos siehst. Ja? Die lesen die Zeitung. Die lesen die Zeitung und sehen es dann in der Offenbarung. Ja, eins der verrücktesten Dinge, die ich gehört habe, war, der weiße Reiter, also der Reiter auf dem weißen Pferd in Offenbarung 6, Vers 1 und 2, ist Corona. Gibt es ein Video? Weil da steht, er trägt eine Krone. Ja, und Krone, Corona ist Krone auf irgendeine Sprache, ich glaube Latein oder Spanisch. Ja, das ist nur ein Beispiel, bitte nicht googeln. Ja? Aber tut dir nicht besonders gut, aber das ist ja nichts Neues. Ich kenne das seit 30 Jahren, seit ich in diesen Kreisen bin, charismatisch, evangelikal, christlich, freikirchlich, Amerika. Immer wieder haben Leute die Zeitung gelesen, heute auch mal Social Media und YouTube. Immer wieder haben Leute die Nachrichten geschaut und dann haben sie gesagt, aha, das muss der Hitler sein, aha, das muss der Trump sein, aha, das muss das und das sein. Ah, das weiße Pferd ist Corona. Und zu solchen Dingen, dass das natürlich nicht wahr sein kann, liegt auf der Hand. Denn bereits im Zweiten Weltkrieg haben die Christen geglaubt, jetzt kommt Jesus bald, weil der Hitler ist der Antichrist, jetzt ist bald vorbei. Die haben damals, so wie heute viele Christen, gesagt, Jesus kommt morgen oder übermorgen oder nächste Woche oder zumindest in unseren Lebzeiten. Jetzt muss es soweit sein. Okay, ich glaube, Jesus kommt bald und mit jedem Tag kommt er balder. Ja, ist logisch, weil jeder Tag ein Tag näher ist. Aber du musst wissen, alle Christen, seit Jesus da war, haben immer wieder geglaubt, er kommt in ihrem Leben. Alle. Zu Luthers Zeiten, im ersten Jahrhundert. Die haben alle gewartet, dass Jesus wiederkommt. Alle. So wie es heute es tun. Kommt er in meinem Leben? Möglich, aber ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Ist aber egal. Entweder er kommt vorher oder ich gehe vorher. Eines ist klar, ich bin mit ihm, richtig? Ich will damit nur sagen, ohne alttestamentlichen Hintergrund kommen komische Sachen raus, okay? Das ist einmal ganz klar. Deswegen, die Offenbarung ist ein Buch, das man mit dem Alten Testament gemeinsam liest. Und sonst interpretiert man die Offenbarung, wie gesagt, mit den Medien, mit der Zeitung und so weiter. Das ist nichts Gutes. Ein weiterer Punkt für mich war, der schwierig war, ist das Genre dieses Buches, nämlich ein Genre, das nicht mehr existiert, eine Art von Literatur, das wir eigentlich nicht kennen in der westlichen Welt, die sogenannte Apokalypse. Und die Apokalypse war sehr populär, eigentlich nur von 200 Jahre vor Christus bis 200 Jahre nach Christus. Niemand schreibt heute mehr so in diesem Stil wie die Offenbarung. Das ist eine Literaturform, die es in der Form nicht mehr gibt. Ja? Und daher muss man ein Student dieser Literatur sein, dieses Genres sein, damit man auch da wirklich viel versteht. Oder man muss zumindest wissen, womit man es zu tun hat. Es ist ein Genre mit viel Metaphorik, mit viel Metapher, mit viel Symbolik und Bildern und eine Vermischung von Metaphern. Okay? Also ich wiederhole, viele Metapher, viele Symbole und viele Bilder. Zum Beispiel Jesus. Kommt Jesus in der Offenbarung vor, ja oder nein? Ist er vielleicht sogar die Hauptfigur in der Offenbarung? Absolut. Wie viele verschiedene Bilder, Metapher gibt es für Jesus? Ich habe nur ein paar aufgeschrieben. Menschensohn, Löwe, Lamm, Reiter auf einem weißen Pferd. Ja? Dann dieser Engel im Kapitel 10 mit dem Regenbogen rundherum. Also Jesus kommt immer und überall vor mit unterschiedlichen, verschiedenen Bildern und Metaphern. Jawohl? Ja? Ganz wichtig. Das heißt, der Löwe ist Jesus, das Lamm aber auch. Der Reiter auf dem weißen Pferd ist Jesus. Ja, aber der Menschensohn auch. Es ist eine Vermischung, ganz wichtig, eine Vermischung von Metaphern. Und das wissen eigentlich alle Studenten der Offenbarung. Aber dann, wenn es um die Gemeinde geht, die Gemeinde kommt auch vor in der Offenbarung, richtig? Dann plötzlich, die Gemeinde, das sind die 144.000, das sind die zwei Zeugen, das ist die Menschenmenge, das ist der Nachkomme der Frau im Kapitel 12, die Braut und das neue Jerusalem. Alles Gemeinde. Alles die gleiche Sache. Verstehen wir das? Komisch ist, dass es Ausleger der Offenbarung gibt, die bei Jesus verstehen, Jesus ist der Löwe, das Lamm, bla bla, alle verschieden. Aber bei den 144.000 wollen sie was Separates machen. Bei den zwei Zeugen wollen sie was Separates machen. Folgt ihr immer noch? Bei der Menschenmenge, das ist wieder was anderes. Und der Nachkomme der Frau ist wieder was anderes. Und bei der Braut, na, das ist die Gemeinde und so weiter. Aber ich sage dir, auch bei der Gemeinde ist es ganz klar, dass es verschiedene Metapher gibt, um dieselbe Sache zu beschreiben. Okay? Jesus wird mit verschiedenen Metaphern beschrieben. Und auch die Gemeinde wird mit verschiedenen Metaphern beschrieben. Und wenn wir das nicht verstehen, dann versuchen wir, allem individuell eine Bedeutung zu geben. Und das passiert leider zu viel. Ich frage dir ein Geheimnis. Die Offenbarung beim ersten Mal lesen, beim dritten Mal lesen, beim zehnten Mal lesen, kann sie immer noch sehr kompliziert wirken. Je öfter du sie liest, kommst du drauf, es geht immer um dasselbe. Jesus, seine Braut und seine Gegner. Und das wiederholt sich ständig, nur mit anderen Metaphern. Weil aus Kapitel 7 haben wir gelernt, die 144.000 sind nicht, so wie es wir sehen, manche sehen das anders, aber ganz klar, wir sehen das ist symbolisch 12 mal 12 mal 1000, und das ist die Gemeinde. Aber manche sagen, das sind jüdische männliche Jungfrauen, die in der Endzeit evangelisieren. Ja, diese Auslegung gibt es. Ich teile das natürlich nicht. Natürlich ist es jetzt vielleicht komisch. Manche wollen mich jetzt steinigen vielleicht. Ja, kein Problem. Doch, Problem. Ja, aber die 144.000 sind symbolisch für alle Heiligen. Aus dem Alten und Neuen Testament. 12 12 Älteste aus dem Alten Testament und 12 Apostel des Lammes sind 24. 12 mal 12 mal 1000 symbolisiert eine unzählbare Menschenmenge. Und Johannes hört die Zahl 144.000, dreht sich dann um und sieht eine unzählbare Menschenmenge aus allen Völkern. Er hört im Kapitel 5, was hört er? Löwe, er dreht sich um, was sieht er? Lamm. Beides ist dasselbe. Okay, ganz wichtig, sind wir noch wach. Das ist extrem wichtig, was ich jetzt gesagt habe. Und zu dem kommen wir dann noch, weil die Offenbarung nicht chronologisch auspackbar ist und auch nicht linear ist, sondern Apokalypse. Das ist ein Meisterwerk, ein Kunstwerk, wo etwas gesagt wird und dann wird später noch einmal gesagt, aber mit anderen Bildern, mit anderen Metaphern, aber es geht im Prinzip immer um dasselbe. Wer hat auch schon gemerkt, je länger man lebt, umso einfacher wird das Leben. Ich meine, das Leben ist kompliziert, verstehe mich nicht falsch, und es ist schwer und hart. Aber wie es rennt, wird immer einfacher, oder? Wenn man noch 20 wäre und jetzt mit 20 wüsste, was man jetzt weiß, ja? Oder mit 60 oder 70, das wäre eine Geschichte, oder? Richtig? Weil eigentlich, ja, die Jungen hätten die körperliche Power, sie hätten das physische Stamina, ja? Aber halt, da haben sie nichts, Entschuldigung, da fehlt ihnen noch die Erfahrung. Und wir werden älter, werden körperlich schwächer, könnten uns jetzt alles leisten und leben, wie wir wollen, aber es geht halt immer so. Ja? Es ändert sich einfach vieles. So schaut es aus. Und was ich damit sagen will, ist, dass es sich eigentlich in der Offenbarung immer wieder um dasselbe dreht. Es gibt Gott auf dem Thron, es gibt das Lamm, es gibt den Himmel, es gibt die Hölle, es gibt die, die auf Gottes Seite stehen, die vom Jesus den Namen tragen, also gekennzeichnet von Jesus, und die das Malzeichen des Tieres tragen. Es gibt nur die zwei Seiten. Und um das dreht sich alles. Es dreht sich um zwei Städte, Babylon und Jerusalem. Und Babylon symbolisiert alle bösen Mächte. Zum Beispiel Ägypten war ein Babylon. Auch Griechenland war ein Babylon. Rom war ein Babylon. Rom ist eigentlich gemeint in der Offenbarung, weil das war damals das Babylon der Zeit. Also Babylon ist jetzt nicht nur das Babylon, das ja heute, glaube ich, in der Form gar nicht mehr gibt. Man kann dorthin gehen, man kann sich die Ruinen anschauen und auch Saddam Hussein hat versucht, sich dort was aufzubauen. Aber Babylon steht für böse Weltmächte, ja? Und symbolisiert, Assyrien war ein Babylon. Die Medo-Perser waren ein Babylon, etc., etc. Und seit Jesus gab es einige Babylons und wir leben mitten von Babylon. Wir leben im mystischen Babylon, wenn du so möchtest. Alles klar? Das heißt, es handelt sich immer eigentlich um dasselbe, aber wir dürfen uns auf dasselbe, auf der gleichen Weise nicht so einengen, dass wir glauben, okay, jetzt kommt der große Böse aus dem Norden, das muss Russland sein. Hey, ja, Russland ist eine Macht in der Welt, aber ich glaube nicht, dass die damals Russland verstanden hätten im ersten Jahrhundert. Also ich sehe das breiter. Jede weltliche Macht, die regiert und herrscht über Menschen, ist ein Babylon. Und es gibt ein weltliches Babylon und es gibt auch den falschen Propheten, die falsche Religion, das religiöse Babylon, das geistliche Babylon. Ja? Und das haben wir schon mal gesagt, es gibt auch Ausleger, die haben gesagt, das eine ist das weltliche Rom und das andere ist das geistliche Rom, also quasi das Papsttum. Ja? Solche Ausleger gibt es. Und manchmal muss man sich fragen, wir wollen da jetzt nicht, ich sage, jede falsche Religion ist Babylon, jede. Alles, was uns von Jesus fernhält, im Geistlichen, in der falschen Religion, in der Irrlehre, ist ein Babylon. Und alles im Weltlichen, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, Geld etc., was die Welt halt kaufen kann, und dort Kompromisse zu machen, ist ein Babylon. Okay? Wir müssen das ein bisschen breiter sehen, als ständig zu versuchen, das ist das, das ist das, das ist das. Nein, Babylon ist Ägypten und alle anderen Nationen zusammen. Versteht ihr, was ich sagen will? Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht chronologisch, es ist nicht auspackbar, es ist also nicht chronologisch auspackbar, man muss es anders auspacken, es ist nicht linear, sondern es bewegt sich schon von Anfang bis Ende. Das Ende ist gewaltig. Jesus kommt wieder, dann kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Das haben wir schon am Ende, richtig? Aber bis dorthin passiert Folgendes. Es gibt die sieben Siegel und mit den sieben Siegeln beginnen die sieben Trompeten und mit der siebten Trompete beginnen die sieben Schalen. Und in einer gewissen Weise wird das in den Trompeten wiederholt, mit einer anderen Perspektive, zu dem komme ich gleich, und dann in den Schalen nochmal wiederholt und wieder eine andere Perspektive, aber jetzt komme ich ein bisschen zu schnell schon vor mich hin. Es wiederholt ständig und intensiviert dabei die sieben Siegel, die sieben Trompeten und die sieben Schalen. Und jetzt werde ich ein paar wirklich böse machen, glaube ich, aber ich kann ja nicht anders. Ich habe mich entschieden für einen Weg, die Offenbarung zu unterrichten. Ich habe viele, viele, viele gute Bibelkommentare studiert und gelesen und Bücher auch gelesen, die ein bisschen einen anderen Zugang haben, wie vielleicht manche von euch bis jetzt gewohnt seid. Aber bitte, auch wenn du jetzt was anderes gehört hast bis jetzt, hab mich trotzdem noch lieb und studier's für dich selber. Ich habe mich für einen anderen Weg entschieden, als den, den man in vielen Endzeitlehren und Videos heute findet. Wenn du jetzt auf YouTube gehst, vor allem in den englischen Dingen, und du googelst Offenbarung, dann bekommst du, sagen wir mal, 60-70%, was man nennen würde, einen prämillennialen Dispensationalismus. So heißt das. Schon mal gehört? Millennium, also Prämillennium und ein Dispensationalismus. Ja? Das heißt, kann man es einblenden bitte, Raffi, was ich jetzt zeigen will? Ich zeige eine Folie, was die meisten lehren. Und auch ich habe das gelehrt. Wir haben es jetzt eingeblendet und zwar steht da Folgendes. Jesus ist gestorben, richtig? Und die sagen eben, wir leben jetzt in der Dispensation des Kirchenzeitalters. Ja? Und das nächste, was auf der Endzeitlandkarte passiert, ist was? Laut diesem System, was ist das nächste, was passiert? Die Entrückung, oder? Die Entrückung. Und dann kommen 7 Jahre große Trübsal, dann kommt das zweite Kommen mit den Heiligen, dann kommt das 1000-jährige Reich oder Millennium und dann das Endgericht. Das ist das übliche prämillenniale Dispensationalismus, so nennt man das. Ja? Mit anderen Worten, die Christen warten jetzt auf die, was? Entrückung. Dann kommen 7 Jahre große Trübsal und dann kommt Jesus wieder, dann gibt es das 1000-jährige Reich und das Endgericht. Freunde, bitte steinigt mich jetzt nicht, aber ich lehre einen anderen Weg. Ich warte auf keine Entrückung. Ich warte auf keine Entrückung. Jetzt habe ich einige verloren, stimmt's? Ich glaube nicht an die Entrückung. Ich glaube, dass Jesus einmal wiederkommt, nicht zweimal. Okay? Und ich habe das studiert, ich habe früher auch die Entrückung gelehrt. Sogar in einer Bibelschule habe ich die Entrückung gelehrt. Stell dir vor, ich glaube aber heute nicht mehr, ich warte nicht mehr auf eine Entrückung. Die Entrückung, für die es gar nicht wissen, was das bedeutet, ist, dass irgendwann in naher Zukunft, je schlimmer die Welt, dass Gott alle Christen wegnimmt von der Erde, zu sich in den Himmel und dann sind nur noch Ungläubige auf der Erde 7 Jahre lang und das hat zwei Teile, die ersten 42 Monate, die sind noch relativ locker und die letzten 42 Monate sind die Hölle auf Erden und dann kommt Jesus wieder. Ja? Und jetzt möchte ich dich einfach herausfordern. Die 42 Monate sind nämlich, wie wir gelernt haben bereits, nicht 42 gezählte Monate, also 3,5 Jahre, sondern eine symbolische Zahl für eine Art der Zeit. Wir leben jetzt. Wir leben jetzt im Zeitalter des Tieres und des Antichristen. Johannes hat gesagt im 1. Johannes 2 und 4, es gibt viele Antichristen und sie sind schon da. Ist Antichrist jetzt da? Yes. Kommen wieder ein paar in der Zukunft? Yes, natürlich. Antichrist ist da. So, für die, die jetzt sagen, oh, jetzt hat er mal die Entrückung genommen. Ich habe da gar nichts genommen. Du kannst das ja selber studieren und drüber nachdenken. Und weißt du was, wenn du an die Entrückung glauben willst, dann mach das weiter. Aber ich kann dir eines sagen, wir sind nicht ausgeschlossen von Trübsal. Ich finde das nirgendwo in der Bibel. Obwohl wir physisch sterben werden, sogar als Märtyrer vielleicht, Jesus hat den Tod besiegt. Er kommt wieder und wir blicken auf den Thron und wir blicken auf das Lamm Gottes. Aber für die, die wirklich mit dem jetzt ein Problem haben, auch vielleicht mit mir, weil ich gesagt habe, ich wurde ja gefragt, wann kommt denn endlich die Entrückung? Jetzt hast du schon 27 Lektionen über die Offenbarung. Über die Entrückung hast du ja noch gar nicht geredet. Na, jetzt weißt du warum. Weil ich es nicht sehe. Sag mal, ich sehe es nicht mehr und ich habe es früher gelehrt. Und die Wahrheit ist, dass die Entrückung bis vor 200 Jahren eigentlich von niemandem gelehrt wurde. Die Entrückung ist mehr oder weniger ein Konzept im evangelikalen, im christlichen Bereich seit in etwa 200, 250 Jahren. Studier das. Vorher hat das eigentlich so gut wie niemand gelehrt. Okay? Habt ihr mich noch lieb? Ja. Gut, passt. Habe ich nichts anderes erwartet. Aber so, das heißt, ich warte nicht auf eine Entrückung, sondern ich warte auf das Kommen Jesu. Dass er alles neu macht. Aber wir werden in der Trübsal, oder wir sind ja immer in einer Trübsal, es wird vielleicht noch stärker, es wird sicher stärker, aber wir werden in der Trübsal da sein. Okay? Und der zweite Tod kann uns eh nichts anhaben, weil Jesus den Tod besiegt hat. Sie können uns physisch abmurksen, aber sie können uns nichts anhaben. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Er hat keinen Stachel, er hat keinen Sieg mehr. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem prämillennialen Dispensationalismus. Laut deren Offenbarungsstudium, da gibt es viele gute Prediger, die lernen das übrigens, viele. Ja, überhaupt keine Frage. Aber im Grunde genommen hast du Kapitel 1 der Offenbarung, wo Johannes Jesus sieht. Dann gibt es die 7 Briefe an die 7 Gemeinden. Und Kapitel 4 wird Johannes in den Himmel gehoben. Kennst du erinnern? Und das ist die Entrückung, laut diesem Dispensationalismus. Das heißt, ab Kapitel 4 bis Kapitel 19, wo Jesus wiederkommt, sind keine Christen auf der Erde. Das ist, was dieser Dispensationalismus lehrt. Okay? Folgt ihr mir noch? Das ist, was der lehrt. Okay? Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich sehe, dass Johannes zwar in den Himmel gehoben wurde und den Himmel sehen durfte und das Lamm sehen durfte und dann eben die Siegel kamen und die Trompeten kamen und die Schalen kamen, aber ich sehe da keine Entrückung für alle Christen, die da in den Himmel gehoben werden. Okay? Gut. Ich muss euch da die Wahrheit sagen, in meinem Glaubensleben hat sich das entwickelt. Früher habe ich die Entrückung so mitgelehrt, ganz traditionell in diesem Dispensationalismus. Und heute lehre ich die Entrückung nicht mehr. Ich warte auf Jesu Wiederkunft. Und damit wird dann eine neue Regentschaft hier sein. Also Offenbarung 6 bis 19, laut diesem Dispensationalismus, betrifft nur Menschen, die nicht zu Jesus gehören. Es betrifft diese große Trübsal. Und für uns ist es ganz wichtig zu verstehen, es ist nicht nur Information für uns, also weil wir gar nicht mehr da sind, sondern eine Ermunterung, ein Weckruf für uns in diesem Leben, um im Zeitalter des Drachens, wer ist jetzt Gott dieser Welt? Satan ist Gott dieser Welt. 2. Korinther 4, Vers 4. Wir leben im Zeitalter des Drachens. Wir leben im Zeitalter des Antichristen. Und Antichrist und echte Christen leben parallel nebeneinander jetzt in dieser Welt, bis Jesus wiederkommt. Und da wird sich auch nichts daran ändern. Und es gab schon große Trübsal, wie gesagt, 2. Weltkrieg, 1. Weltkrieg, viele andere Kriege, viele andere Zeiten auf der Welt, wo Christen geglaubt haben, jetzt ist es aber soweit. Aber da waren sie überall mit dabei. Jesus kommt wieder, keine Frage, aber einmal und dann macht er alles neu. Das heißt, wir leben im Zeitalter des Drachens, vom Lamm gekennzeichnet. Und darum geht's. Sind wir vom Lamm gekennzeichnet und tragen wir seinen Namen? Tragen wir seinen Namen? Kapitel 6 bis 19 sind Gottes Gericht ausgegossen auf den Drachen, auf das Tier, das ist der Antichristusgeist oder der Antichrist, den falschen Propheten, also beide Tiere, Kapitel 13 haben wir das gelesen oder gelernt, und denen, die sein Mahlzeichen tragen. Ja, und da, also Gottes Gericht wird ausgegossen auf den Drachen, auf das Tier, auf den falschen Propheten, auf die unheilige Dreieinigkeit und denen, die sein Zeichen tragen. Und darum dürfen wir das Zeichen des Tieres nicht annehmen. Wir dürfen ihm nie dienen. Unser Herr Jesus, wir tragen seinen Namen und wir sind sein. Und dieses Gericht kommt nicht auf uns, wir leben zwar parallel, so wie jetzt, aber das Gericht kommt auf den Drachen, auf das Tier, auf den falschen Propheten und kommt in Form von Siegeln, Trompeten und Schalen. Zuerst 7 Siegeln, dann 7 Trompeten, dann 7 Schalen und es produziert einen vollkommenen Zusammenbruch oder Kollaps des Weltsystems. Ja? Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, globaler Zusammenbruch, 14 Kapitel, Kapitel 6 bis 19, sehen wir das. Und zwischendrin dürfen wir immer wieder den Himmel sehen und den heiligen Gott. Zwischendrin sehen wir immer wieder Ruhe und Singen und Gegenwart Gottes. Können Sie sich erinnern? Kapitel 7, dann im Kapitel 12, im Kapitel 5, letztes Mal haben wir gesehen, sie haben gesungen, ein neues Lied. Inmitten dieser Trübsal sieht man immer wieder die Heiligen, die zu Jesus gehören. Und was tun sie? Was haben wir letztes Mal gelernt? Sie singen und sie überwinden. Sie überwinden und sie singen. Aber wir sind da. So, was sollen wir jetzt tun mit diesem Gericht? Was sollen wir sehen? Was soll unser Zugang sein? Wie sollen wir mit diesen Dingen umgehen? Danke für die Frage. Ich gebe euch 9 Dinge. Das klingt zwar brutal, aber wir werden es durchdrucken. 9 Dinge, die wir sehen sollen. Erstens, und das habe ich schon betont, einige Dinge sind Wiederholung, aber es ist wichtig. Diese 3x7, also 7 Siegel, 7 Trompeten und 7 Schalen, sie sollten nicht als chronologisch oder linear auftreten verstanden werden. Wie gesagt, es gibt sicherlich eine Progression. Es gibt sicherlich eine Progression und Bewegung nach vorne von Anfang bis zum Ende, aber gewisse Dinge werden rekapituliert und wiederholt und intensiviert. Und es sind verschiedene Perspektiven vom selben Gericht. Sie nehmen an Intensität zu. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass Gott alles neu macht. Und um alles neu zu machen, muss das Alte weg. Es muss gerichtet werden. Und das ist die Message. Und inmitten des Gerichts Gnade und Möglichkeit umzukehren. Interessant ist, dass jede 7er-Serie, wie heißen die 7er-Serien? 7 Siegel, 7 Trompeten, 7 Schalen, jede der 7er-Serie, jede, endet ganz ähnlich. Das heißt, da geht es eigentlich ständig um dasselbe. Das Chaos kommt, alles wird zerstört, also das Böse wird vernichtet, damit Neues kommen kann. Zum Beispiel nach dem siebten Siegel steht in Offenbarung 8, Vers 5, dann füllte der Engel das Räucherfass mit Glut vom Altar und schleuderte es auf die Erde. Da donnerte und dröhnte es heftig, es blitzte und die Erde bebte. Das ist nach dem siebten Siegel. Nach der siebten Posaune, Kapitel 11, Vers 19, dann wurde der Tempel Gottes im Himmel geöffnet und man konnte die Lade seines Bundes sehen. Blitze zuckten auf, Donnerschläge dröhnten, die Erde bebte und ein schwerer Hagel ging nieder. Identisch. Was nach dem siebten Siegel passiert und nach der siebten Posaune ist mehr oder weniger dasselbe, vielleicht ein bisschen intensiver, aber im Prinzip geht es um dasselbe. Und nach der siebten Schale, Kapitel 16, Vers 18, das haben wir heute gelesen, Blitze zuckten über dem Himmel auf, der Donner krachte und dröhnte und ein schreckliches Beben erschütterte die Erde. Seit Menschen auf der Erde leben, hat es noch nie so ein schweres Erdbeben gegeben. Was haben wir nach dem siebten Siegel, nach der siebten Posaune, nach der siebten Schale? Im Prinzip fast identische Auswirkungen. Was schließen wir daraus? Ich sage dir, was ich daraus schließe. Nachdem das siebte Siegel geöffnet wurde, findet das Ende des Zeitalters statt. Wir sind am Ende. Nach der siebten Posaune, die geblasen wurde, das Ende findet statt. Es wird wieder von einer anderen Perspektive betrachtet. Nach der siebten Schale, die ausgegossen wurde, das Ende findet statt. Was ich sagen will ist, es ist nicht so, zuerst gibt es die sieben Siegel, dann kommen die sieben Posaunen, dann kommen die sieben Schalen. Das sind 21 Dinge, die passieren. 3 mal 7 ist? Nein, das ist nicht die Botschaft, sondern diese sieben Siegel, diese sieben Posaunen, diese sieben Schalen sagen von einer anderen Perspektive, was am Ende passieren wird. Okay? Ich beweise euch das mit Offenbarung 11 noch einmal. Offenbarung 11, Vers 15 bis 18. Da steht Folgendes. Nachdem der siebte Engel die Posaune geblasen hatte, das ist die siebte Posaune, also nicht die Siegel, sondern die Posaunen, erklang ein mächtiger Lobgesang im Himmel. Jetzt gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus und er wird herrschen in alle Ewigkeit. Na, Frage, warum passiert das? Das passiert doch erst am Ende, oder? Aber wir sind erst im Kapitel 11 hier. Aber er redet schon vom Ende. Ja? Da warfen sich die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihrem Thron sitzen, mit dem Gesicht auf dem Boden nieder und beteten Gott an. Wir danken dir, Herr, unser Gott, du allmächtiger Herrscher, der du bist und immer warst, denn nun hast du deine große Macht bewiesen und die Herrschaft angetreten. Die Völker hatten sich wütend gegen dich aufgelehnt, doch jetzt entlädt sich dein Zorn über sie. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du Gericht über die Toten hältst und wo du die verdirbst, die die Erde verderben. Doch es ist auch die Zeit, wo deine Diener ihren Lohn erhalten. Die Propheten und alle, die du geheilt hast, alle Kleinen und Großen, alle, die deinen Namen ehren. Frage, wann passiert das alles? Wann noch die Schalen nachher noch kommen? Da sind wir bereits schon beim Ende. Das heißt, die sieben Siegel, die sieben Posaunen und die sieben Schalen verdeutlichen uns nach der siebten Siegel, siebten Posaune, siebten Schalen, was am Ende passieren wird. Nämlich Gericht und Belohnung für die Heiligen, für die Christen, für die Jesus-Nachfolger. Ein ganz toller Theologe, Paul Spilsbury, hat Folgendes gesagt: Die Schalen sind in die siebte Posaune integriert und die Posaunen sind in das siebte Siegel integriert. Das bedeutet, dass jede der drei Sequenzen, drei siebener Sequenzen, gleichzeitig endet. Wir reden hier nicht, okay, jetzt haben wir mal die sieben Siegel, dann ein paar Monate später kommen die sieben Posaunen und dann später kommen die sieben Schalen, sondern es spricht von dem, was Gott am Ende tut. Durch drei verschiedene Symbole. Siegel, Posaunen und Trompeten. Ich weiß, ich wiederhole mich oft, aber ist es verständlich? Okay. So, jetzt Frage. Warum Siegel, warum Trompeten und warum Schalen? Danke für die Frage. Siegel erinnern uns, daran, dass nur einer würdig ist, sie zu öffnen. Können Sie erinnern? Im Kapitel 5? Johannes weinte, weil niemand war qualifiziert, sie zu öffnen. Siegel haben mit Öffnen zu tun. Und erinnern uns daran, dass nur einer würdig ist, sie zu öffnen. Und wer ist dieser eine? Das Lamm. Denn nur in ihm sind Gottes Pläne Realität. Das Werk Jesu macht alles möglich. Trompeten sprechen von Warnung. Im Alten Testament hauptsächlich, die Trompete wurde auch verwendet, um Versammlungen einzuberufen, um Feste zu deklarieren. Wenn ein neuer König eingesetzt wurde, wurde die Trompete geblasen. Aber hauptsächlich wurde die Posaune verwendet als Warninstrument, um zu warnen vor etwas, vor einer Gefahr. Und das ist nichts Neues. Schau, was Jesus an die Gemeinde in Sardes geschrieben hat, in Offenbarung 3. Da steht Folgendes. Vers 1, schreib an den Engel der Gemeinde in Sardes, der bei dem die sieben Geister Gottes sind und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Ich kenne dein Tun und weiß, dass du im Ruf stehst, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Werde wach und stärke den Rest, der noch Leben hat, damit er nicht vollends stirbt. Was du tust, kann vor meinem Gott noch nicht bestehen. Denk daran, wie bereitwillig du die Botschaft gehört und angenommen hast. Daran halte fest und ändere deine jetzige Einstellung. Also kehr um. Wenn du weiter schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und du weißt nicht, wann ich komme. Was macht die Posaune? Ist ein Weckruf. Sie weckt auf. Ja? Siegel zeigen uns, dass nur einer würdig ist, zu öffnen und dass wir ihn brauchen, Jesus. Die Trompeten zeigen, dass wir gewarnt werden, dass wir umkehren dürfen und dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollten, für uns Gläubige. Ja? Und im Offenbarung 16, Vers 15 steht, schau, was da steht, passt auf, ich komme so unerwartet wie ein Dieb. Wie glücklich wird dann der sein, der wach geblieben ist und seine Kleidung bei sich hat, dann wird er nicht nackt dastehen und sich schämen müssen, wenn ich komme. Also ich glaube, dass die Posaunen auch sehr wohl für uns wichtig sind, damit wir wissen, Jesus kommt plötzlich wie ein Dieb in der Nacht. Wir sollten nicht schlafen. Also Siegel sprechen davon, dass nur einer würdig ist, zu öffnen. Trompeten sprechen davon, dass wir gewarnt werden. Es ist ein Warninstrument. Und Schalen sprechen von Unmittelbarkeit. Unmittelbarkeit, was meine ich damit? Die Schalen, damals, das kannst du auch googeln, waren breit und seicht. Eher wie ein Unterteller. Ja, wie so eine Kaffee-Untertasse. Vielleicht ein bisschen tiefer, aber stell dir es vor wie ein Unterteller. Ja, die waren breit und seicht, geformt wie eine Untertasse, damit, und ein Theologe sagt, ein Kommentator sagt, damit ihr Inhalt komplett und schnell, komplett und plötzlich, also unmittelbar. Die Schalen symbolisieren Plötzlichkeit, kein Wort weiß ich, aber es ist wurscht, Unmittelbarkeit, plötzlich und ein schnelles Ausgießen wie ein Dieb in der Nacht. Schnell wie ein Dieb. So, jetzt haben wir die sieben Siegel, jetzt haben wir die sieben Posaunen, jetzt haben wir die sieben Schalen, 3x7, alles erzählt uns im Prinzip dasselbe, von einer anderen Perspektive. Selbes Event, selbe Absicht, selbes Ziel, nämlich das Gericht Gottes. Es ist eine Sache. Es gibt nicht drei Gerichte Gottes. Es gibt ein Gericht Gottes mit einem Ziel. Alles wird neu. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aus dem Chaos, aus dem Tohu war Bohu. Und jetzt kommt wieder ein Chaos, eine Umkehr dieses Chaos, dieses Tohu war Bohu, zurück in die ursprüngliche Schöpfung Gottes, wie am Anfang. Das ist die Message hier. Ja? Das ist die Message. Die Siegel, noch ein paar Sachen. Also alle drei Sima-Kombinationen, alle drei Sima-Sequenzen besser gesagt, sprechen vom selben Event, vom Gericht Gottes über den Drachen, das Tier und den falschen Propheten und allen, die seinen Namen tragen, sein Mahlzeichen tragen. Wer wird nicht gerichtet? Die, die den Namen Jesus tragen. Warum werden wir nicht gerichtet? Weil er schon gerichtet wurde. Es rastet alles auf dem, was Jesus getan hat. Die sieben Siegel beschreiben das Ganze aus der Perspektive der leidenden Gemeinde. Die Gemeinde leidet auch, weil die Märtyrer, das war das fünfte Siegel, die Märtyrer. Das erste Siegel war das weiße Pferd, das zweite Siegel war das rote Pferd, das dritte Pferd war das schwarze, das dritte Siegel das schwarze Pferd, das vierte Siegel das leichenfahle Pferd, das fünfte Siegel die Märtyrer. Das heißt, die sieben Siegel zeigen das Ganze aus der Perspektive der leidenden Christen, der Gemeinde. Die sieben Trompeten aus der Perspektive der Welt, des Tieres, des Drachens und des falschen Propheten. Und die Schalen zeigen das ganze Event aus der Perspektive des Thrones Gottes. Stell dir vor, du hast diesen Tisch hier. Sagen wir mal, dieser Tisch ist das, was Gott tut. Okay? Schaut mal her. Das, was Gott tut, dieser Tisch. Jetzt kann ich darüber gehen und ich kann mir den Tisch von hier anschauen. Die sieben Siegel. Ich kann mir dann den Tisch anschauen von hier, die sieben Posaunen. Und ich kann mir es auch von da anschauen, die sieben Schalen. Wir reden vom selben. Die sieben Siegel, die sieben Posaunen und die sieben Schalen sind prinzipiell dasselbe. Das Gericht Gottes mit demselben Ende immer. Das siebte Siegel, die Erde bebte. Die siebte Posaune, die Erde bebte. Die siebte Schale, die Erde bebte. Und Blitze und Zucken und so weiter. Immer letztendlich dasselbe. Es ist nicht so kompliziert. Es handelt sich nicht um 21 Sachen, sondern um 3 mal 7. Und es wird dir gleich nochmal, gleich hast du einen Gucker aus. Aber warte noch. Wir sollten immer so leben, dass wir ihm gefallen. Es ist vorbereitet, das ist, was die Trompeten uns auch sagen. Egal wann und wo, in welcher Epoche wir leben, wir sollten bereit sein. Wir sollten nichts übrig haben, alles gegeben haben, nichts vergraben haben. Hat Jesus gesagt, oder? Ja. Damit wir Matthäus 25, Vers 21 hören, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Weißt du, ein Christ sollte keine Bucketlist haben. Wir sind nicht berufen, eine Bucketlist zu haben. Wir sind auch nicht berufen, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Wir sind berufen, uns Schätze im Himmel anzuhäufen. Das ist ein ganz anderer Zugang, oder? Sieh, ein weltlicher Mensch, und wir denken alle so, wer weiß, wir fallen, jetzt können wir, da muss man das nächste Mal drüber reden. Aber wir alle gehen dem Drachen jede Woche auf dem Leim. Immer, wenn wir Dinge tun, die Gott nicht gefallen, weil wir Abkürzung nehmen wollen oder dieses Vergnügen macht so Spaß und Gott, keine Ahnung. Jeder von uns geht dem Drachen auf dem Leim. Sind wir da d'accord? Jeder. Der Drache ist echt. Der Antichristusgeist ist echt. Wir beugen uns immer wieder mal, aber wir tun dann Buße, okay? Amen? Ganz wichtig. Aber in Wahrheit sind wir berufen, hat Jesus gesagt, uns Schätze im Himmel anzuhäufen. Ich liebe, was Rick Warren sagt. Rick Warren sagt, ich kann mir nichts mitnehmen, aber ich kann es vorausschicken. Und wie schicke ich es voraus? Indem ich hier alles, mein Bestes gebe. Das heißt nicht, dass ich alles verschenken muss heute oder morgen, aber es heißt, dass ich nichts vergraben habe. Wie der eine mit dem einen Talent. Dass ich alles gegeben habe. Ich habe alles gegeben, was ich konnte. Mehr geht nicht. Das bedeutet das, ja. Und die Trompeten, glaube ich, blasen für uns alle irgendwie, weil wir diese Unmittelbarkeit auch spüren müssen, diese Dringlichkeit. Die Unmittelbarkeit für uns, dass wir bereit sind. Und die Dringlichkeit, anderen das Evangelium zu erzählen, weil wir nicht wissen, ob wir morgen noch da sind. Beides. Ha, das war jetzt der zweite Punkt, oder? Gott ruft uns auf, seine Pläne und Absichten von Gericht und Gnade aus drei verschiedenen Perspektiven zu betrachten, wie sie in den Bildern von Siegeln, Trompeten und Schalen dargestellt wird. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Jetzt geht es ein bisschen schneller. Ist das schon langweilig? Wir brauchen einen Blick von oben. So, jetzt wird es richtig cool. Wir haben 3x7. Habe ich das schon mal gesagt heute? Danke. 3x7. Nicht 21. 3x7. Die Zahl 7 ist die Zahl der Schöpfung. Und worauf gehen wir hin? Auf die neue Schöpfung. 7 ist auch die Zahl der Komplettheit. Und mal 3, Siegel, Trompeten und Schalen, 3 ist die Zahl der Perfektion. Also Gottes vollkommene, perfekte Gericht findet statt. Sein Gericht ist vollkommen. 3x7. Und es bringt Gericht über den Drachen und das Tier und diejenigen, die diesem Tier, diesem Drachen folgen und seine Zahl annehmen. Und die Zahl ist 6. Die 666. Die Zahl des Menschen ist 6, die Zahl Gottes ist 7. Und die Zahl des Menschen ist immer eine zu wenig. 7 ist vollkommen und 6 ist eine zu wenig. Seht ihr diese bildliche Sprache? Also was lernen wir von 3x7? Wenn, wie viel ist 666? 3x6. Wie viel ist 777? 3x7. Könnte es sein, dass das zusammenhängt? Die 3x6 und die 3x7. Könnte es sein, dass das bedeutet, dass 777 bringt vollkommene Zerstörung für 666? Ich sage es noch einmal. 777 bringt vollkommene Zerstörung für 666. Das ist das Big Picture. Das ist das große Bild. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das sehen. Ist das klar? 777 zerstört 666. 7 ist Gott und die Zahl 6, die Zahl des Menschen, die Zahl des Antichristen ist eine zu wenig. Nur einer ist allmächtig, nämlich 777. Und 777 mal 3, 3x7, ist das vollkommene, perfekte Gericht Gottes und dann wird alles neu. Babylon wird vergehen und Jerusalem kommt. Das neue Jerusalem aus dem Himmel. Warum ist das so wichtig? Ich muss wieder ein bisschen kritisieren. Nicht kritisieren, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt halt Leute, die wissen wenig über biblische Zahlen, wenig über das Alte Testament und so weiter. Und dann, wie gesagt, dann lesen sie die Zeitung und dann sehen sie dies und jenes. Wenn man das große Bild nicht hat, hör mir jetzt ganz gut zu, dieses große Bild, 777 besiegt 666. Wenn man dieses 777 bringt vollkommene Zerstörung für 666, wenn man dieses große Bild nicht hat, verläuft man sich sehr leicht in Details und vor allem Spekulationen. Ihr habt schon Ahnung, ihr seid ja Bibelstudenten, aber es gibt so viele Spekulationen, was die Offenbarung betrifft. Wirklich, Leute, die lesen Amerika drinnen, die lesen Russland drinnen, China. Darf ich euch was sagen? Im Kapitel 16, ich habe jetzt die Zeit heute nicht mehr, ist die Rede vom Euphrat. Eine Schale wird in den Euphrat gegossen. Was kommt sofort, wenn du Euphrat hörst? Babylon, richtig? Und wenn die Bibel von den Königen aus dem Osten redet, ist nicht China gemeint, sondern Babylon. China war für die damals nicht einmal auf der Landkarte. Biblisch gesehen waren die Könige aus dem Osten Babylon. Die Sterndeuter aus dem Osten, wo kamen die her? Aus Babylon. Woher haben die von Gott gehört überhaupt? Ich glaube von Daniel. also nicht die waren ja 500 Jahre später, aber hat Daniel möglicherweise in Babylon und in Medo-Persien einen derart großen Einfluss gehabt, dass 500 Jahre später diese Magi, diese Magier oder Sterndeuter aus dem Osten kamen, um das Christkind zu suchen. Die kamen aus Babylon, nicht aus China, nicht aus Indien. Nur heute lesen so viele die Offenbarung und sie lesen Russland eine und China und Iran. Mag alles sein. Ich zweifle gar nicht daran, aber ich glaube, dass alle diese Herrscher gemeint sind. Ich glaube, dass das Babylon, von dem wir in der Bibel reden, die Weltmacht ist. Und nicht, oh, das muss Russland sein, das muss China sein, das muss nur, versteht ihr? Sondern ist viel breiter und größer. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sage. Also nicht so fixiert sein auf das Detail, sondern das große Sehen. 7-7 bringt vollkommene Zerstörung für 666. Und 7-7 kann in der Form von USA kommen, 666 kann in der Form von der USA sein oder EU oder China. Jede weltliche Macht. Obwohl es auch dort und da gute Menschen gibt, die sogar an Jesus glauben. In der amerikanischen Regierung sitzen jesusgläubige Leute drinnen, ganz sicher. Also ich kenne sie nicht persönlich, aber ich kenne sie vom Namen her. Trotzdem sitzen sie in einem weltlichen System. Es gibt keine christliche Regierung. Die einzige christliche Regierung, die gibt, ist Jesus. Der König der Könige. Und ich glaube auch, dass es das falsche Gebet ist, für eine christliche Regierung zu beten. Wir sollten für unsere Regierung beten. Für Weisheit, Führung. Wir sollten beten, für, dass sie gute Entscheidungen treffen, Gott kennenlernen. Aber eine christliche Regierung gibt es nur in Jesus. Weil das widerspricht sich. Das eine ist die Welt, das andere ist das Reich Gottes. Das sind zwei verschiedene Reiche. Darum hat Jesus gesagt, mein Reich komme. Oder sein Reich komme. Vierter Punkt, Gottes Gericht, Pläne, Absichten und Gnade fließen aus Gottes Heiligkeit. Wir sehen in Offenbarung 15, Vers 4 bis 8, sehen wir den Tempel. Den Tempel. Kann man das einblenden? Bitte. Da ist es. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen nicht preisen, wenn du allein, denn du allein bist heilig, alle Völker werden kommen und niederfallen vor dir. Sie beten dich an, weil dein gerechtes Tun offen vor ihnen liegt. Dann sah ich, wie der Tempel, also das Offenbarungszelt im Himmel, sich öffnete und die sieben Engel mit den sieben schrecklichen Plagen kamen heraus. Ja, da geht es um den Tempel. Und was kommt aus dem Tempel heraus? Oder wer ist im Tempel? Die Gegenwart Gottes. Das heißt, Gott, es ist Gottes Gericht, es ist Gottes Pläne, es sind Gottes Absichten und Gottes Gnade, alles fließt von Gottes Heiligkeit. Gott ist heilig und die Menschheit hat sein Gesetz gebrochen. Und Gottes Heiligkeit zerstört alles, was unheilig ist. Das fünfte, was wir lesen wollen, ist, Gottes Gericht ist verdient. Und ehrlich gesagt, wir haben uns alle das Gericht verdient, nicht? Gott sei Dank haben wir Jesus. Offenbarung 16, 5 bis 7. Also niemand kann sagen, es ist unverdient. Und ich hörte den Engel, dem die Gewässer unterstellt waren, sagen, gerecht bist du, heiliger Gott, der da ist und schon immer war, dein Gericht ist gerecht. Dein Gericht ist gerecht. Dein Blut hast du denen zu trinken gegeben, das Blut deiner Heiligen und Propheten vergossen haben, also die Christen umgebracht haben. Sie haben es nicht anders verdient. Dann hörte ich eine Stimme vom Altar her sagen, ja Herr, du allmächtiger Gott, wahr und gerecht sind die Urteile deines Gerichts. Mit anderen Worten, dein Gericht ist verdient, deine Urteile sind gerecht. Und wenn du nicht glaubst, dass du auch eine Strafe verdient hättest, dann denk einmal an deine letzte Woche. Okay, einige sind ganz heilig da, ich weiß, da ist nichts Schlimmes passiert letzte Woche. Aber wenn ich an meine letzte Woche denke, dann muss ich schon sagen, ich hätte mir die Strafe verdient. Die gute Nachricht ist, Gott hat einen Ausweg für uns und das ist seine Gnade. Und dann habe ich ein super Zitat gefunden. Ich habe jetzt vergessen, wer das war. Niemand steht unter dem Zorn Gottes, außer denen, die sich dafür entschieden haben. Niemand steht unter dem Zorn Gottes, außer denen, die sich dafür entschieden haben. Der sechste Punkt, Gericht sollte zur Umkehr führen. Es sollte zur Umkehr führen. Offenbarung 16, 10 bis 11. Der fünfte Engel goss seine Schale über den Thron des Tieres aus. Da wurde sein ganzes Reich in Finsternis gestürzt. Und die Menschen zerbissen sich die Zunge vor Qual. Sie verfluchten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und ihrer Geschwüre. Doch ihre Taten bereuten sie nicht. Obwohl sie das alles sehen, bereuen sie nicht. Vers 21, schau, was da steht. Ein furchtbarer Hagel ging über die Erde nieder. Zentnerschwer fielen die Eisbrocken vom Himmel auf die Menschen. Und die Menschen verfluchten Gott wegen des Hagels, der eine außerordentlich schreckliche Plage für sie war. Im Vers 11 haben wir gelesen, sie bereuten nicht. Und im Vers 21, sie fluchten Gott. Und jetzt ist die Frage, ist Gottes Gnade immer da? Ja. Aber warum waren sie nicht bereit umzukehren? Warum? Die Antwort ist erschreckend. Da läuft es mir kalt über den Buckel und über den Arm. Die Antwort ist erschreckend. Erschreckend. Sie sehen das alles. Sie merken, es ist übernatürlich. Sie merken, es ist. Sie sehen all diese Plagen und all diese Dinge. Sie waren nicht bereit, ihre Taten zu bereuen und sie verfluchten Gott. Ich habe das einmal erlebt, dass jemand am Sterbebett, obwohl ich ihm das Evangelium erzählt habe, sagte: Lass mich in Ruhe mit dem Sch. Und hat Gott geflucht und ist gestorben. 30 Minuten später war er tot. Habe ich persönlich erlebt. War ich ein junger Pastor noch, bin immer noch jung, aber da war ich noch jünger. Und das hat mich richtig, richtig beschäftigt. Ich habe gewusst, das ist seine letzte Stunde. Ich war bei ihm. Er hat geschrien: Schleich dich, verschwind. Gott kann gehen. Warum waren sie nicht bereit umzukehren? Die Antwort ist echt erschreckend. Die Antwort ist, weil eines der Merkmale des Tieres, des Antichristus, ist Feindseligkeit gegen Gott. Feindseligkeit gegen Gott. Frage, glaubt Satan an Jesus? Natürlich, aber nicht so wie du und ich. Er weiß, dass es ihn gibt. Satan weiß am allerbesten, dass es ihn gibt. Und trotzdem ist er verloren, weil er ihm nicht vertrauen kann. Was lernen wir daraus? Wir verwandeln uns letztlich in das, was wir anbeten. Deshalb, heute ist der Tag des Heils. Aufschieben funktioniert nicht. Wisst ihr warum? Weil wenn du heute aufschiebst, vielleicht glaube ich später einmal, du hast nicht die Garantie, dass du es später glauben wirst. Du hast nicht die Garantie, du weißt nicht, ob du es dann überhaupt wollen wirst. Wenn du es dein ganzes Leben lang ablehnst, wer garantiert dir, dass du es am letzten Tag wollen wirst? Wahrscheinlich nicht. Weil eines der Merkmale des Tieres ist Feindseligkeit gegen Gott. Gott Hass, obwohl sie es wissen. Römer 1, sie wussten, dass es Gott gibt und trotzdem wollten sie nichts von ihm wissen. Da hat Gott sie übergeben in ihre eigenen Wege. Römer 1, Vers 18 bis 32. Das ist erschreckend. Dass es Menschen gibt, obwohl sie wissen, dass es Gott gibt. Die Feindseligkeit, der Hass gegen Gott ist so groß, dass sie es ablehnen. Ich habe früher geglaubt, je älter man wird, umso weicher wird das Herz. Ich kann das heute nicht mehr unterschreiben. Ich habe mal was aufgeschrieben. Unsere Herzen werden nicht weicher Gott gegenüber, je älter wir werden. Diese Garantie haben wir nicht. Können wir weicher werden im Herzen? Ja. Aber das ist, glaube ich, nicht jetzt eine Alterssache, sondern eine Anbetungssache. Wer weiß, Gebet und Anbetung weicht unser Herz auf. Gottes Wort weicht unser Herz auf. Also aufschieben, den Glauben aufzuschieben, funktioniert nicht, weil du nicht weißt, ob du es dann wirklich willst. Weil wenn du die ganze Zeit das Biest anbetest, wer garantiert dir, dass du in der Stunde deines Todes plötzlich Jesus anbeten möchtest? Das ist erschreckend, aber es ist die Wahrheit. Deswegen hat die Bibel immer wieder gesagt, heute ist der Tag des Heils. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Heute ist es. Siebtens, Gericht kommt schnell und plötzlich. Es kommt schnell und plötzlich. Deswegen wach bleiben. Wie bleiben wir wach? Wir folgen dem Lamm. Wir machen das Lamm groß. Wir machen Jesus groß. Wir bleiben Jesus treu. Und wir leben so, als würde er heute wiederkommen. Achtens, die Darstellung von Gottes Gericht soll uns überwältigen. Warum ist es so brutal dargestellt mit den Segeln, mit den Posaunen, mit den Zornschalen? Es hat tatsächlich den Sinn, dass es uns überwältigt. Und zwar hoffentlich uns hinüberwältigt zu Jesus, wenn man das so sagen kann. Das Ziel ist nicht, dass wir jedes Teil der Trompeten und Schalen verstehen. Das ist nicht das Ziel. Dass du verstehst, was jede Schale da bedeutet und jede Trompete. Das ist nicht das Ziel. Du siehst, was da steht. Du siehst, es sind Plagen, es sind Geschwüre, es sind Wasser, Blut etc. Du siehst Parallelen zu Ägypten. Aber was es genau bedeutet, die Frage ist, wer kann bestehen? Und es sollte uns dahingehend überwältigen, dass der Mensch erkennt, ich kann nicht bestehen. Wer kann bestehen? Und dass es uns hintreibt zu Jesus. Und trotzdem so viele, die nicht umkehren können, weil sie so kalt und hart im Herzen geworden sind. Sünde schickt niemanden in die Hölle. Sünde schickt alle in die Hölle. Ja. Aber Jesus hat sie bezahlt. Ja, eine Sünde, die du begehst, schickt dich nicht in die Hölle. Aber eine Sünde, die du begehst und immer wieder begehst und immer wieder begehst und immer wieder begehst, macht dich hart. Und das ist das Problem. Versteht ihr? Das ist das Problem. Es kann dich so hart machen, dass du gar nicht mehr umkehren willst. Wer kann bestehen? Ich muss diese Passage noch lesen. Apostelgeschichte 2, ich will euch noch was zeigen. Und dann schließen wir ab. Verse 14 bis 21, das war am Pfingsttag, am ersten Pfingsttag, da steht Folgendes. Die gewaltige Predigt von Petrus. Da trat Petrus mit den anderen 11 Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung, ihr Männer von Juda und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Hört mir zu, diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Es ist doch noch früh am Vormittag. Der Heilige Geist ist gefallen und einige haben blöd geredet, die sind besoffen. Vers 16, nein, es ist das, was Gott durch den Propheten Joel gesagt hat. Jetzt zitiere das Alte Testament. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, spricht Gott. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure jungen Männer werden Visionen sehen und eure Ältesten Traumgesichte haben. Sogar auf die Sklaven und Sklavinnen, die mir gehören, werde ich dann meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Oben am Himmel werde ich Wunder tun und Zeichen unten auf der Erde. Blut, Feuer und Rauchwolken. Übrigens drei Dinge, die wir in der Offenbarung 16 gesehen haben, oder? Blut, Feuer, Rauchwolken. und Rauchwolken. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der große und schnelle Tag des Herrn kommt. Aber jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Frage: Was ist gerade passiert, wie Petrus da gepredigt hat? Menschen kamen zu Jesus. Und dann zitiert er Joel, den Propheten Joel, und sagt: Es werden Blut, Feuer und Rauchwolken sein. Jetzt frage ich dich was. Hat Petrus an dem Tag wirklich Blut gesehen? Nein. Hat er wirklich Feuer gesehen? Nein. Ist das Feuer des Heiligen Geistes ein Feuer, was du siehst? Ich meine, du siehst es auf dem Menschen, weil er brennt, ja? Aber hat er Blut gesehen? Hat er Feuer gesehen? Hat er Rauchwolken gesehen? Natürlich nicht. Aber wisst ihr was? Das war ihm auch wurscht. Er hat eines verstanden. Das, was heute passiert, hat Auswirkungen in der geistlichen Welt. Und darum dürfen wir, wenn wir diese Dinge lesen, nicht alle buchstäblich, da könnt ihr jetzt noch eine Stunde drüber reden, die Zeit haben wir nicht. Vielleicht muss ich da nächstes Mal draufhaken, über was, das, was die Schale auf die Sonne, die Schale ins Wasser und eine Schale in die Luft. Weil das die Elemente der Erde sind. Luft, Feuer, Erde, Wasser. Daraus besteht alles. Was ist die Botschaft? Jetzt habe ich es eh gesagt, jetzt passt es, oder? Was ist die Botschaft? Alles kommt zu einem Ende. Alles kommt zu einem Ende. Alles, was du siehst, kommt zu einem Ende und alles wird neu. Und deswegen Feuer, Luft, Wasser und Erde. Das sind für den Griechen ganz klar, das waren die vier Elemente, aus denen alles ist. Und das wird zerstört, damit alles neu wird. Aber ich wollte damit nur sagen, Petrus hat nicht Blut gesehen, er hat nicht Feuer gesehen, er hat nicht Rauchwolken gesehen. Trotzdem wusste er, im geistlichen Bereich gehen Dinge ab, die wir nicht sehen können. Und das ist, glaube ich, die Botschaft, die viel wichtiger ist, als jede Schale zu verstehen und jede Posaune und so weiter. Es geht um Dinge, es bewegt sich was im Geistlichen und alles wird neu. Dieses Weltsystem wird runtergefahren und ein neues Weltsystem, ein neues Reich kommt. Das ist die Botschaft. Und das ist eigentlich immer wieder und immer wieder. Und es geht nicht um viel mehr. Neuntens, Gericht soll uns ermutigen. So ermutigen? Pilsel, jetzt bist aber wirklich angrennt. Ermutigen? Warum ermutigen? Wie kann uns das ermutigen? Also ich fühle mich ermutigt heute, ich muss ganz ehrlich sagen. Es ermutigt mich, ein Nachfolger und Zeuge Jesu zu sein, mehr als je zuvor. Es gibt mir eine Dringlichkeit und es ermutigt mich auch und es drängt mich dazu, Jesus mit Menschen zu teilen. Weil ich weiß eines, Freiheit kommt. Nach den Plagen in Ägypten kam eine neue Freiheit auf der anderen Seite des Roten Meeres, richtig? Und hier haben wir es mit einem geistlichen Exodus zu tun. Sieh, der erste Exodus im zweiten Buch Mose ist ein Schatten, ein Vorläufer des endzeitlichen Exodus, wenn wir in die ewige Freiheit kommen und alles neu wird. Und ich glaube, das ist die Message. In Jesu Namen. Heute waren wir mutig, heute haben wir durchgehalten. 73 Minuten. Und ich möchte trotzdem Abschluss sagen, ich verstehe nicht alles. Aber das, was ich heute erzählt habe, fühlt sich gut an. Und ich weiß, was 7 bedeutet, ich weiß, was Gott vorhat. Das ist, da alles runterzufahren, alles neu zu machen. Und ich bin niemandem böse, der einem anderen Endzeitsystem vertraut, mit Entrückung und Trübsalzeit. Überhaupt, zweites Kommen, kein Problem. Solange wir gemeinsam wissen, er kommt wieder und alles wird neu. Amen. Vater im Himmel, danke Jesus. Gib mir Jesus einen Applaus, wann schon. Danke Jesus. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich. Gott, ja, es geht auf dieser Welt drunter und drüber. Wir sind da auf dieser Erde, parallel mit dem Weltsystem, parallel mit dem Drachen, parallel mit dem Tier und dem falschen Propheten. In dieser Zeit leben wir. Wir sehen es überall. Wir sind da, wir überwinden, wir singen, wir loben und preisen dich. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Bitte hilf uns zu bestehen, hilf uns wach zu bleiben, hilf uns die Dringlichkeit zu sehen, ein Zeuge Jesu zu sein und dir nachzufolgen. Danke, dass Freiheit kommt und danke, dass du bereits gewonnen hast. Und danke, dass jeder die Chance hat, umzukehren. Wir beten, dass du die harten Herzen weich machst und Veränderung bringst in Jesu Namen.